SRF 1.
SRF 1.
Es gibt Krankheiten, die kommen so selten vor, dass sie sogar vielen Ärzten unbekannt sind. Und es gibt immer wieder solche neue, seltene Krankheiten. Was sind das für Krankheiten? Wieso sind sie denn so selten? Und wie lebt man damit, wenn man betroffen ist, mit so einer seltenen Krankheit durchs Leben zu gehen? In der heutigen Treffpunkt-Sendung gehen wir genau diesen Fragen nach. Im Studio Dani Vorler. Einen schönen guten Tag allerseits.
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing.
got it, mit dem Roy Orbison auf SRF 1. Wenn man zu einem Arzt geht, hat man als Patient ja immer das Gefühl, ja, die Ärztin oder der Arzt müsse irgendwie alles wissen und alle Krankheiten können. Das ist natürlich eine Illusion. Zu dicht ist der Dschungel von den Krankheiten und es gibt Krankheiten, die sind so selten, dass es gar nicht möglich ist, dass sie allgemein bekannt sind, also auch unter Mediziner nicht. In der heutigen Treffpunktstunde beschäftigen wir uns mit solchen Krankheiten. Vorstellen kann ich euch dazu schon mal der Professor Matthias Baumgartner. Er ist Leiter von der Abteilung für Stoffwechselkrankheiten am Kinderspital Zürich und er leitet den klinischen Forschungsschwerpunkt für seltene Krankheiten an der Universität Zürich. Matthias Baumgartner, ein Hausarzt könnte so bestimmte seltene Krankheiten nicht, dir aber schon.
Nein, da gehen Sie einfach anders. Ich kenne gewisse seltene Krankheiten, aber ganz viele kenne ich auch nicht. Es kann kein Mensch auf dieser Erde kann alle seltenen Krankheiten geben, weil die sind zwar einzeln selten und die Definition ist, eine seltene Krankheit ist eine auf 2000 in der Bevölkerung. Wenn sie seltener ist als das, dann ist es eine seltene Krankheit.
Die eine auf 2000 in der Bevölkerung, ja, dann ist es eine seltene
richtig.
Krankheit.
Aber das ist, sind die wenigsten seltenen Krankheiten sind so häufig wie eine auf 2000. Die meisten sind viel, viel, viel seltener. Also eine auf 100'000 oder gar eine auf 1 Million. Das heisst, in der Schweiz haben wir von so einer seltenen Krankheit dann eben ein Patient oder vielleicht 10 Patienten. Und wenn man das nicht gesehen hat selber, so einen Patienten, kennt man die Krankheit dann nicht.
Und ich gehe mal davon aus, es gibt auch gar nicht wirklich Namen, die prominent werden, oder?
Sie meinen Namen von Krankheiten?
Ja, von Krankheiten.
Nein, es gibt ein paar, so, die man im Studium lernt, wo so irgendwie so Beispiele sind, die alle brauchen, die gibt es und die kennt man dann. Oder man hat es mal gehört und was ist jetzt das schon wieder gesehen? Weil man es nie gesehen hat, kann man es dann doch nicht recht, findet man es dann trotzdem nicht und erkennt es auch nicht. Eine Krankheit erkennt man erst, wenn man mal einen Patienten mitgehabt hat und erlebt hat, wirklich. Dann kennt man sie gut.
Gibt es denn in unserer Gesellschaft immer mehr solche sogenannte seltene Krankheiten, Herr Baumgartner?
Ja, eigentlich gibt es nicht immer wie mehr. Wir kennen nur für immer wie mehr so seltene Krankheiten die molekulare Grundlage, also auf der Ebene von unserem Genom, von unseren Buchstaben, die sagen, wie wir funktionieren. Dort kann man heute mit der modernen Technologie sehr viel mehr solche seltene Krankheiten genau definieren.
Also verstehe ich es richtig, man kann besser diagnostizieren dank der heutigen Technologie und dank dem heutigen Wissen.
Ganz genau. Denn man kann besser diagnostizieren. Das heisst aber nicht, dass man den Kranken besser versteht.
Da ist man möglicherweise nachher vor einem riesigen Rätsel, auch, obwohl man es konnte diagnostizieren.
Das ist
noch anspruchsvoll.
Richtig, oder? Das ist der erste Schritt dazu, dass man ein bisschen besser versteht. Aber meistens fehlt noch sehr viel mehr Wissen dazu.
Und wie häufig zeichnen sich solche seltene Krankheiten denn schon bei Kindern ab?
Sehr häufig. Seltene Krankheiten sind oft schwerwiegende Krankheiten. Sie sind in aller Regel genetisch vererbt und treten im Kindesalter auf. Bei über der Hälfte von der Fälle ganz sicher.
Das ist eine ganz grosse Herausforderung ja auch für die Eltern von betroffenen Kindern. Oder? Also auch nicht richtig zu wissen, was denn da jetzt nicht gut ist.
Ganz genau. Das ist eine der grossen Herausforderungen, wenn man ein krankes Kind hat daheim und nicht weiss, was ist es wirklich? Was ist der Name von dieser Krankheit? Das ist natürlich auch eine Herausforderung für erwachsene Patienten. Wenn man nicht weiss, was man hat, und man weiss, man hat irgendetwas, dann das ist sehr belastend.
Aber jetzt
man würde gerne den Namen geben.
Ja, eben, das wollte ich gerade sagen, aber dir hat ja möglicherweise gar nie einen Namen, selbst wenn ihr es noch herausfinden würdet, oder?
Ja, wenn wir dann die molekulare Ursache kennen, also das Gen, das defekt ist, und das, wir haben ja 20'000 Gene etwa, eins von diesen Genen ist dann defekt, dann kann man dann immerhin den Namen vom Gen haben und sagen, so und so Gen, Mangel oder Defizienz.
Und was kann denn eine solche konkrete Diagnose wie der Genmangel, die Deklaration von diesem Mangel für eine Entlastung sein bei Patientinnen und Patienten oder eben auch bei Angehörigen?
Ja, die eine Entlastung ist sicher, das ist ja in der Regel vererbt. Das heisst, man kann dann die Familie untersuchen und kann wissen, woher kommt das. Das ist eine wichtige. Was bedeutet das für uns, wenn wir weitere Kinder wollen? Mhm. Haben wir ein Risiko, dass wir wieder ein Kind haben mit der gleichen Krankheit? Aus dieser Sicht ist es ganz wichtig. Und das Gefrage hört dann auf. Mhm. Was ist es? Mhm. Man kann dann sagen, es ist das. Auch wenn man nicht genau weiss, was es ist.
Es hat ein Ende, auch wenn es unter Umständen eine Sackgasse ist.
Ja, genau.
Der Professor Matthias Baumgartner ist bei uns hier in der Sendung. Er leitet den klinischen Forschungsschwerpunkt für seltene Krankheiten an der Universität Zürich. Jemand, der so eine seltene Krankheit hat, kann ich euch als nächstes vorstellen. Die Krankheit, die sie hat, gibt es in der Schweiz nur gerade in 13 weiteren Fällen. Es ist eine Krankheit, die zu Skelettverformungen und Kleinwuchs führt. Die junge Frau ist rund 1 Meter gross und in einem speziellen Rollstuhl hier zu uns ins Studio kommen. Wie sie mit ihrer seltenen Krankheit lebt, das gerade in wenigen Minuten hier in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1. Agiomore, 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 agiomore. Mittwochvormittag hier bei Radio SRF 1. Heute geht es bei uns in der Sendung Treffpunkt um seltene Krankheiten. Betroffen von so einer seltenen Stoffwechselkrankheit ist die junge Frau, die ich euch jetzt vorstellen kann. Sie ist 18, der Berufslehrer, macht eine Lehre als Zeichner, Fachrichtung Architektur, logischerweise auf einem Architekturbüro. Schönen guten Morgen, Sophie Wiesbauer.
Guten Morgen.
Wie geht's?
Danke, gut.
Und was für eine seltene Krankheit habt ihr jetzt? Ihr seid 1 Meter gross, habe ich schon gesagt. Ihr seid in einem Rollstuhl hier, vis-à-vis von mir. Was habt ihr für eine Krankheit?
Also, der Name meiner Krankheit ist kompliziert. Nämlich Mukopolysaccharidose 4a.
Das kann ich jetzt nicht nachsagen.
Müsst ihr ja nicht, das ist nicht schlimm. Die Krankheit selber, also das 4a bedeutet, das heisst Morbus Morchio. Es ist eine seltene Krankheit. Es gibt eben 13 weitere Fälle in der Schweiz. Und ja.
Und ich habe gesagt, Sophie Wiesbauer ist 1 Meter gross, ist durch eine Operation, muss man auch sagen, Querschnitt gelähmt worden und ist wegen dem jetzt hier im Rollstuhl vis-à-vis. Ihr leidet an dieser Krankheit. Was heisst das denn konkret in eurem Alltag? Was macht denn diese seltene Krankheit mit euch?
Zuerst mal, ich leide nicht mit dem, ich lebe mit der. Mhm. Darauf bestehe ich. Es sind halt Sachen. Der Kleinwuchs ist halt mühsam. Ich kann nicht an einen normalen Tisch herangehen. Ich bin halt einfach viel zu klein dazu. Ich muss Hilfestellungen haben beim Essen, weil meine Arme immer schwächer werden. Warum das so ist, weiss man auch nicht genau. Das gehört auch nicht zur Grunderkrankung dazu. Und es ist halt einfach auch dumme Sachen, wie zum Beispiel aufs WC gehen. Brauche ich Hilfe. Mhm. Oder beim Kleiderposten.
Und trotzdem sagt ihr, Sophie, die leidet nicht?
Nein, weil ich finde, Menschen, also ich lebe seit Geburt mit dieser Krankheit. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es anders ist. Und wegen dem weiss ich nicht, was ein Leiden damit sein sollte oder wie es anders sein
sollte. Also, weil es eurer ganzen Normalität entspricht, weil ihr nichts anderes könnt. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau.
Mhm. Aber was macht denn jetzt die Medizin mit dieser Ausgangslage, die ihr hier habt? Wie kann man euch helfen? Oder ist das auch das falsche Wort?
helfen kann man schon. Die Ärzte sind teilweise überfordert, teilweise auch nicht. Kommt darauf an, wo andere man geht, wenn man nicht unbedingt gerade bei Spezialisten ist. Ich habe Therapien wie Physiotherapie an Land, teilweise auch im Wasser. Und Ergotherapie, einfach um die Fingerfertigkeit zu behalten, sollte ich auch wieder anfangen. Und seit 2012 bekomme ich ein Enzym zugeführt, als eine Infusion. Das ist eine 5-stündige Infusion, die ich jeden Mittwochnachmittag habe.
Also das wäre ja heute?
Ja, heute Nachmittag.
Heute Nachmittag. Ist das eine Tortur für euch?
Ja und nein. Ich habe eine wahnsinnige Angst vor Nadeln.
Oh Jesus, ja.
Ja, und eben Infusionen werden bekanntlicherweise durch die Venen gemacht. Das heisst, es kommt eine Nadel.
Also das heisst, es ist eine Tortur?
Ja, aber ich weiss, dass mir das Medikament hilft. Und wegen dem, ja, ist es nicht mehr so eine Tortur. Weil ich weiss, es nützt mehr als sonst irgendetwas.
Aber wie nützt es denn? Wie spürt ihr denn, dass es nützt?
Ich habe weniger Schmerzen. Meine Ohren sind mehr oder weniger stabil geblieben. Ich habe
Hörgerät. Also das Gehör?
Ja, also mein Gehör. Ich habe Hörgeräte, die habe ich jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr einstellen müssen, dass sie richtig hören. Meine Brille, die ist auch mehr oder weniger gleich stark geblieben. Das heisst, meine Sehnerven und alles bleiben auch gleich.
Mhm. Und das ist nicht selbstverständlich, das ist dieser Therapie zuzuschreiben?
Definitiv ja. Mhm.
Die machen die Lehre, als gesagt, als, wie heisst das jetzt, Zeichner, Fachrichtung, Architektur, so heisst das richtig.
Ja, genau.
Auf einem Architekturbüro. Was für Hürden gibt es jetzt durch eure Krankheit in eurem Arbeitsalltag?
Ja, ich müsste meinen Arbeitsplatz speziell eingerichtet haben. Das heisst, ich brauche ein Mauspad, weil ich nicht die Tastatur bedienen kann. Das Telefon muss so sein, dass ich mich nicht gerade selber erschlagen im Hörer und dass ich es abnehmen kann. Mhm.
Das ist dann schon ein richtiges Teil, so ein Hörer für euch.
Oh ja, das ist schon richtig.
Ein Deutsche, oder?
Oh ja.
Ja.
Mhm. Und ja, der Arbeitsweg muss halt auch gewährleistet sein, dass ich den mit dem Rollstuhl machen kann. Oder halt sonst irgendwie dort hinkommen.
Mhm. Also gehört der dort allein ins
ja.
Büro?
Ja. Ja. Mhm.
Mit dem Rollstuhl, der dann nachher auch ein bisschen Fuss geben und der Rollt selber, oder?
Ja, mein Vater hat gerade oben dran Praxis. Das heisst, wenn irgendein Notfall ist, dann kann ich ihm schnell mit dem Nattel anrufen.
Mhm. Also euer Vater ist Arzt? Also
er ist Arzt, ja.
Mhm. Die sind 1 Meter gross, ich habe es jetzt schon 2-3 Mal gesagt, seid mit dem Rollstuhl unterwegs. Dir fällt natürlich schon auf. Wie erlebt ihr das? Wie fest schauen die Leute euch an?
Es gibt Leute, die haben das Maul offen und gaffen mir nachher. Und dann sage ich immer wieder, hey Leute, ich bin kein Fernseher. Der läuft bei euch daheim im Wohnzimmer, aber nicht hier, okay? Und es ist irgendwelche dumme Sprüche mit denen von mir.
Ja.
Und, ja,
und wie reagieren denn die, wenn die gerade diesen Weg direkt sind?
Die einen sind so, oh, Entschuldigung, oh nein, nein, das habe ich gar nicht wollen. Und die anderen machen es dann noch mehr. Und dann denken wir einfach, ja, bei denen ist Hopfen mal zu verloren.
Aber super ist, dass ihr es einfach so sagt, wie ihr es gerade empfindet. Oder? Das ist ein wichtiger Punkt. Die 18-jährige Sophie Wiesbauer, die eine seltene Stoffwechselkrankheit hat, hier in der Sendung «Treffpunkt» auf SRF1, wo wir heute seltene Krankheiten thematisieren. Was für Hilfe können betroffene Patientinnen und Patienten von der Medizin überhaupt erwarten? SRF1 fragt in dieser Frage noch gerade als nächstes.
Same voice coming to me. dance, every dance with the guy who gives you the eye. Let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, oh, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you, oh, so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. Let the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Don't forget who's taking you home or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me? Ooh, you make a promise that you'll save the last dance for me.
Save the last dance for me, Michael Bublé. Und vor dem Tag hört Cornells mit 74-75. Verkehrsinfo SRF von 10.33 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor. Es gibt Krankheiten, die kommen so selten vor, dass sie sogar für eine Ärzte unbekannt sind. Und es gibt immer wieder neue solche seltene Krankheiten. Seltene Krankheiten thematisieren wir in dieser Stunde hier in der Sendung Treffpunkt. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal den Matthias Baumgartner mit einbeziehen. Er ist Leiter von der Abteilung für Stoffwechselkrankheiten am Kinderspital Zürich und er leitet die den klinischen Forschungsschwerpunkt für seltene Krankheiten an der Universität Zürich. Herr Baumgartner, wie findet man heraus, dass jemand eine seltene Krankheit hat? Was für Strategien hat man hier in der Medizin?
Ja, zuerst ist sicher einmal gut, einen Patienten oder bei uns in der Pädiatrie den Eltern zuzuhören. Was sind die Symptome? Wie ist das gekommen? Seit wann hat es angefangen? Was sind die Umstände? Und dann gibt es einfache Untersuchungen, also die körperliche Untersuchung. Jetzt bei einer Sophie zum Beispiel ist das für einen Spezialist, muss der Sophie einmal die Hand geben und dann weiss er, was sie für eine Krankheit hat. Sie weiss sogar, welchen Typ sie hat. Weil das ist dann wie eine Blick- und Handgefühlsdiagnose. Aber für andere, wo das nicht so offensichtlich ist, wo man es nicht so angesehen, dort gibt es dann erste Untersuchungen, die man machen kann. Die üblichen Untersuchungen, die man im Arzt macht. Also man tut das Blut untersuchen, man tut den Urin untersuchen, man tut Röntgenbilder und macht vielleicht Röntgenbilder und so weiter. Und also bildgebende Untersuchungen. Und dann probiert man eine Synthese zu machen. Und dann kommt man oft nicht weiter.
Darf ich das salopp einfach auch eine Art als Detektivarbeit deklarieren?
Absolut. Also wir haben so gewisse Screening-Tests jetzt in der Stoffwechselkrankheit, wo man kann mehrere abdecken kann. Und für viele kommt man dann aber nicht weiter. Und dann muss man einerseits im Internet suchen. Heute haben wir das Internet, das ist eine riesige Hilfe.
Also das machen auch Mediziner, das machen ja, Forscher. Ja.
Also da gibt es spezielle Seiten, wo man gehen kann. Aber eigentlich weiss auch Dr. Google sehr, sehr viel, wenn man ihn fragt.
Spannend zu hören. Ja.
Und andererseits gibt es dann auch natürlich moderne Technologien, die man anwenden kann. Das habe ich vorher kurz erwähnt, dass man dann eben heute das ganze Genom sequenzieren kann. Das ist heute eine ganz neue Hilfestellung, die aber zu Zeiten, wo Sophie Diagnose gekriegt hat, natürlich noch nicht zur Verfügung gestanden ist.
Wir haben jetzt vorher die Geschichte von der Sophie Wiesbauer gehört. Ganz grundsätzlich aber noch, Matthias Baumgartner, wie sehr sind betroffene Patientinnen und Patienten auch eine Art Versuchskaninchen in einem solchen Fall?
Ich glaube, Patienten sind immer ein bisschen Versuchskaninchen. Und wenn sie etwas Seltenes haben, sind sie es einfach noch viel mehr. Weil die Erfahrungen, die man hat, man sagt ja immer, man will evidenzbasierte Medizin machen. Evidenzbasierte Medizin zu machen bei seltenen Krankheiten, wie die von der Sophie, ist nicht immer sehr einfach, weil man die Evidenz gar nicht hat. Also es hat Zürich vielleicht 2 von diesen Patienten, Paris hat vielleicht 7, London hat 10 und in den USA hat es vielleicht ein Zentrum, das 15 hat, aber am gleichen Zentrum. Die tun alle ihre Cases publizieren und beschreiben, aber das ist immer noch nicht grosse Evidenz, die wir haben.
Wobei, ich denke, die globale Welt dient da, oder? Zum können weiterzukommen in einem Gebiet.
Das ist A und O. Wir müssen bei seltenen Krankheiten international zusammenarbeiten. Wir können gar nicht auf die Schweiz oder gar auf Zürich beschränken, sondern wir müssen internationale Netzwerke schaffen. Wir müssen internationale Register schaffen, wo wir die Patienten longitudinal, also über die Zeit verfolgen und schauen, wie ist ihr Verlauf. Und nur so lernen wir die Krankheiten verstehen.
Möchte ich Sophie Wiesbauer hier gerade auch noch einbeziehen und zu fragen, wie sie das erlebt in der Praxis, wie sehr sie schon in all den Jahren, wo sie die Krankheit hat, nämlich seit Beginn von ihrem Leben, wie sie das Experimentieren von der Medizin mitbekommen hat?
Recht viel. Und zwar allein an dem Enzym, das ich jetzt jeweils bekomme am Mittwochnachmittag, hat ein Kollege von meinem Vater angefangen zu forschen. Und ich weiss auch sehr genau den Tag, wo der Durchbruch kam. Und nachher habe ich halt doppelt und dreifach hier geschrien, was geheissen hat, wir können jetzt einen Mensch testen und eine Studie anfangen. Und ja.
Und das, was ich vorher gesagt habe, dass ich als Versuchskaninchen vorkomme, das könnt ihr?
Ja, schon ein Stückchen weit. Teilweise ist es halt einfach auch, mache ich irgendetwas und dann weiss man nicht, als Arzt oder als Therapeut oder was weiß ich, ob es etwas helfen kann. Also man weiss, es hilft sicher irgendwo, aber man weiss nicht wo. Und irgendwie hilft es ja dann schon.
Ich glaube, da ist das schon aber auch der Punkt, wo man vielleicht manchmal einfach allein fühlt.
Ein Stückchen weit, ja.
Allein gelassen, ne?
Eben, wie schon gesagt, es ist eine seltene Krankheit. Und selbst der beste Spezialist kann nicht alles über die seltene Krankheit wissen. Vor allem in so einem Spezialfall, wie ich einer bin.
Und du seid eigentlich der eigene Spezialist, so wie ich das sehe.
Ja, das, ja.
Seht ihr das auch so, Herr Baumgartner?
Ja, absolut. Das ist, das sage ich auch meinen Assistenten immer. Hört gut auf die Mütter und auf die Patienten, die wissen viel mehr über die Krankheit als ihr selber. Ich sage es auch den Patienten, wenn wir so eine neue Diagnose stellen, dann sage ich, schauen Sie, Sie müssen nicht meinen, Ihr Kinderarzt weiss denn viel über die Krankheit. Sie werden sehr schnell sehr viel mehr wissen und Sie werden der Spezialist für die Krankheit.
Die Frage ist ja aber, eben, wenn wir jetzt gehört haben, gibt es überhaupt medizinische Therapien? Ich meine, die Pharmaindustrie produziert ja jetzt nicht Medikamente für seltene Krankheiten, wo es nur eine Handvoll gibt.
Das stimmt nicht ganz. Es gibt Erleichterungen bei der Europäischen Arzneimittelbehörde und bei der amerikanischen FDA und EMA, die die Marktzulassung vereinfachen für Medikamente für seltene Krankheiten. Und seit es das gibt, gibt es schon verschiedene Medikamente, die auf den Markt gekommen sind und wo auch grosse Pharmafirmen und Startups sich darum bemühen, so Medikamente auf den Markt zu bringen. Erfolgreich auch. Mhm. Aber es ist immer noch ein ganz kleiner Teil von diesen über 7'000 seltenen Krankheiten, wo es so ein Medikament gibt.
Und ganz generell, was für Bestrebungen gibt es jetzt konkret auch in der Schweiz, um Menschen mit seltenen Krankheiten können zu helfen, sie besser können zu unterstützen?
Ja, es gibt einerseits gibt's jetzt das Konzept für seltene Krankheiten vom Bundesrat. Da versucht man jetzt mehrere Massnahmen umzusetzen. Andererseits gibt es Plattformen für seltene Krankheiten in der Westschweiz, von Maladie Rare. Die betreiben auch eine Helpline und es gibt jetzt auch eine Helpline am Kinderspital Zürich für die Deutschschweiz oder für die Region Zürich zumindest. Und dort versucht man den Patienten und den Eltern und Angehörigen Hilfestellung zu geben, in dem Dschungel von Informationen den Weg zu finden.
Seltene Krankheiten können die Biografie von Betroffenen ganz, ganz wesentlich prägen. Wir haben in dieser Stunde Sophie Wiesbauer lernen können, die eine seltene Stoffwechselkrankheit hat. Sie macht im Moment eine Berufslehre, haben wir gehört, aber wird sie eigentlich auch selbstständig wohnen und wie stellt sie sich ihre Zukunft vor? Das fragen wir nachher gerade in wenigen Minuten hier auf SRF 1.
That bull, don't you know heartaches are heroes when their pockets are full? Tell me you're trying to cure a 7-year ache. See what else your old heart can take. Boys say, when is he gonna give us some room? But girls say, God, I hope he comes back soon.
See you. useless when it comes to dancing. Coco's a star, he dancing in a ring of fire that circled the iron shore. And as the flames got higher,
SRF 1 mit der Sendung Treffpunkt, heute über seltene Krankheiten. Die 18-jährige Sophie Wiesbauer hat, wie wir in dieser Stunde gehört haben, so eine seltene Stoffwechselkrankheit. Es ist eine Krankheit, die zu Skelettverformungen und Kleinwuchs führt. Am Anfang eigentlich auch nur einen Bahnhof verstanden. Jetzt gibt es immerhin Therapie, haben wir auch gehört. Sophie Wiesbauer, hier vis-à-vis von mir, ist einen Meter gross. Jetzt haben wir auch erfahren, in einer Berufslehre auf einem Architekturbüro. Was denkt ihr? Werdet ihr einmal selbstständig wohnen können?
Ich würde es hoffen. Aber ja, ob das möglich ist oder nicht, weiss ich nicht. Ich denke, irgendwann ist mal schon, ja.
Mhm. Was für eine Rolle spielt die Familie heute in eurem Leben?
Also, ganz klar meine Schwester. Ohne die würde ich gar nichts machen.
Die ältere Schwester?
Meine grosse Schwester, ja, Valerie. Und natürlich auch meine Eltern. Und natürlich auch Grosseltern und alle anderen. Also die Familie unterstützt uns sehr.
Was für Folgen hat die Krankheit für die Wohnsituation bei euch?
Wir haben früher in einem 8,5-stöckigen Haus gewohnt. Leider nicht mit einem Lift auszubauen. Und darauf haben wir in eine Wohnung gezügelt, in eine kleine, ziemliche Umstellung gewesen. Nachher haben wir eine Eigentumswohnung gekauft in Cham, also zwei eigentlich. Und dort haben wir jetzt einfach alle Türfallen, Lichtschalter, alles weiter unten, dass ich sie könnte bedienen. Elektrische Türen, die Storen elektrisch, ja, so Zeugs.
Eure Krankheit ist in dem Sinn nicht heilbar. Also wenn ihr jetzt heute Nachmittag, wie ihr gesagt habt, 5 Stunden die Therapie habt, also die Infusion habt, ist das nicht heilbar in dem Sinn? Wie geht ihr mit dieser Tatsache um?
Also mit der Tatsache, dass es nicht heilbar ist?
Ja.
Judy Hui. Ich kenne das Leben nicht anders.
Also da sind wir wieder am Anfang, wo er gesagt hat, ihr leidet nicht, ihr lebt mit dieser Krankheit, oder?
Also. Ja, also, ja, ich meine, ich weiss, dass irgendwann ein Ende kommt. Jeder kommt irgendwann mal zu dem Tag X.
Da sind wir alle im gleichen Boot.
Ja, genau. Ja, ja. Und ich sehe es nicht ganz ein, was unheilbar sollte sein. Das Leben ist nicht heilbar oder nicht einfach so. Also wie gesagt, ja.
Ich habe jetzt einfach gedacht, vielleicht gibt es einfach zwischen schon auch Momente, wo man einfach einen Frust hat, wo man einfach auch traurig ist, dass man jetzt nicht anders funktioniert wie andere. Das habe ich vielleicht eher ein bisschen gemeint.
Ja, das gibt es schon ab und zu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Menschen, die eine Diagnose als unheilbar bekommen, haben ein bisschen Tendenz dazu, alles mit rabenschwarzem Humor anzuschauen. Mhm. Also eine Kollegin von mir hatte eine Operation und sie hat mir gesagt, du schau, die Überlebenschancen sind 30%. Meine Antwort war, hey, es sind 30%.
Die probieren das ein bisschen zu kehren.
Genau. Und die Mutter hat nebenan geheult und wir haben eine Party gemacht. Mhm. Und wir haben die Welt nicht verstanden, warum die Mutter so gebrüllt hat. Also,
wow, das ist eine Haltung, Sophie. Die muss man aber auch können haben. Hey, leck mir. Gratuliere zu dieser Haltung.
Danke.
Kontakt zu anderen Betroffenen, wie sieht das hier aus? Ich habe ganz am Anfang gesagt von dieser Sendung, dass es 13 weitere solche Fälle gibt von dieser Krankheit, von dieser seltenen Modierheit. Hat man hier Kontakt?
Da weiss ich jetzt auf Österreichisch bzw. Deutsch. Maria, falls du das auch noch hören wirst, ich habe dich ganz fest lieb. Du bist immer noch meine Zwillingsschwester, auch wenn du kein nicht wirkliche bist. Ich habe Maria, als ich 6 Jahre alt war, ungefähr kennengelernt. Und sie ist immer noch die beste Freundin von mir.
Kennengelernt wo?
Auf einem österreichischen MPS-Treffen. Mhm. Mit allen Leuten, die so plus minus die gleiche Erkrankung haben.
Mhm. Also da ist offenbar ein globales Netz vorhanden, wo man miteinander auch, ich nehme an, chatten, oder wie sieht das denn aus?
Also meine Facebook-Freunde, ich glaube, ich habe 5 oder 6, die keine Krankheit haben. Alle anderen sind weltweit verteilt, England, USA, Kanada, Österreich, Deutschland, alles mit irgendeiner Krankheit. Ja. Mhm. Wir sind recht verbunden miteinander.
Wie wichtig ist der Austausch für euch?
Für uns eigentlich recht, damit wir nicht sehen, dass wir, also damit wir sehen, dass es eine andere gibt. Gewisse Eltern sehen das nicht so. Die sagen, ja komm, kannst du mal skypen oder so. Du musst ja nicht wieder die unbedingt gerade persönlich sehen. Und das gibt dann irgendwie mal Streit in der Familie. Weil wir sind halt echt in einer Familie sozusagen, untereinander. Und eben, wie schon gesagt, Maria ist meine Zwillingsschwester, auch wenn sie 7 Jahre älter ist und nicht die gleichen Eltern hat wie ich.
Aber die empfindet gleich, die funktionieren irgendwie ähnlich.
Ja, also wir merken jetzt auch über die Distanz hinweg, weiss sie, wenn ich sie brauche und wenn sie mich braucht, weiss ich das auch. Ohne, dass wir einander irgendetwas schreiben oder sonst irgendetwas.
Das spürt ihr einfach?
Ja.
Und dann telefoniert ihr mal. Ist es so?
Oh ja, das ist so. Also dann ist es so, dass wir alles stehen und liegen lassen füreinander.
Sehr eine schöne Geschichte.
Ja.
Wann siehst du das nächste Mal?
Ich hoffe im Sommer. Vielleicht auch schon früher.
Wünsche euch weiterhin so eine enge, schöne Freundschaft, dass ihr einander stützen könnt. Das ist ja die Idee von einer so einer Freundschaft. Merci vielmals.
Danke.
Professor Matthias Baumgartner, der auch hier nebendran jetzt einfach zugelassen hat, wie wir alle, der Sophie, leitet den klinischen Forschungsschwerpunkt für seltene Krankheiten an der Universität Zürich. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr die Geschichte von der Sophie und ihre Art hört?
Ja, es ist schön, dass man das so hören kann. Und es zeigt einfach auch unsere Erfahrung, dass Patientenorganisationen für die Patienten extrem wichtig sind. Also die Vernetzung mit Gleichartigen, jemanden zu finden auf dieser Welt, möglichst auch in der Schweiz oder in der Nähe mit der gleichen Sprache, wo das Gleiche hat, das Gleiche durchmacht und ebenso fast wie eine Zwillingsschwester wird, sehr schönes Beispiel, das ist extrem wichtig. Das ist eine riesige Hilfestellung für die Patienten, auch für die Familie. Und das Problem ist dann, wenn nicht alle haben so Patientenorganisationen für die MPS, die Mucopolysaccharidose. Wir haben eine Dachorganisation, ProRaris in der Schweiz, für seltene Krankheiten. Aber die haben dort drin, nicht die alle einzelnen Krankheiten vertreten, respektive nicht von allen einzelnen Krankheiten, hat es Leute, die dann wirklich auch in Kontakt treten können. Und dann, dort wird es schwierig, wenn man isoliert ist. Aber wenn man so eine Patientenorganisation hat, dann ist es ganz, ganz, ganz wertvoll. Und da muss man sich auch international vernetzen.
Besten Dank, Professor Matthias Baumgartner, hier bei uns in der Sendung. Wer als Angehörigen oder Betroffenen Fragen hat zu seltenen Krankheiten, es gibt eine Anlaufstelle, wo wir auch einen Link dazu bei uns online gestellt haben, srf1.ch. Manchmal haben wir ja das Gefühl, die Medizin hat heutzutage zu fast allen Fragen ganz konkrete Antworten. Im Fall von seltenen Krankheiten ist das sicher nicht so, obwohl viele Forscherinnen und Forscher weltweit all ihr Wissen immer wieder kurz schließen und weiterentwickeln, wie wir jetzt auch gehört haben. Danke für den Einblick in die Welt von diesen seltenen Krankheiten, Matthias Baumgartner, und ein herzliches Dankeschön der Sophie Wiesbauer, die uns von ihrer seltenen Krankheit so direkt erzählt hat. Alles Gute. Mit dem Marius Müller-Westernhagen wird Zeit für die Nachrichten. Vorher habe ich
eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.